Zum Beginn des Gottesdienstes, als Rebecca angekündigt hat, dass das Thema Was ist ein Christ lautet, mögen ein paar Leute sich gewundert haben, weil es im Gemeindebrief stand, dass das Thema für heute Was ist das Evangelium heißen würde. Das wurde kurzerhand umgestellt. Es war eigentlich in Absprache mit der Jugend. Ich glaube, sie hatten zuerst andere Ideen für ihr Anspiel, aber gar kein Problem an der Stelle. Ich meine, zu dem Evangelium, ganz kurz und einfach gesagt, das Evangelium, das bedeutet gute Nachricht. Und es ist eine gute Nachricht, dass wir Befreiung haben von unseren Sünden. Es ist eine gute Nachricht, dass wir eingeladen werden, in Kontakt zu sein mit unserem Gott, mit unserem Schöpfer. Und das ist diese gute Nachricht, was er uns gibt. Aber es geht auch sehr, ich würde sagen, sehr eng einher mit der Frage, was ist ein Christ? Weil man hört so viele verschiedene Dinge und verschiedenste Perspektiven und Ansichten darüber, was das Christsein eigentlich ausmacht. Ich möchte erstmal einfach ein paar von den verschiedenen Dingen, die man häufiger hört, beziehungsweise die ich zumindest häufiger gehört habe, ansprechen. Zum Beispiel wird manchmal gesagt, Leute, die in die Kirche gehen, sind Christen. Nun, ich weiß gar nicht, wie oft ich es gehört habe von Menschen, die nicht so häufig in die Kirche gehen, ja, also ich lebe eigentlich christlicher als manche Leute, die immerzu in die Kirche rennen. Eins sage ich diesen Leuten immer. Wenn du jemanden in die Kirche rennen siehst, nichts wie hinterher. Ich meine, ich bin Pastor und ich habe noch nie gesehen, dass jemand in die Kirche gerannt ist. Wenn sie in die Kirche rennen, nichts wie hinterher. Das lohnt sich, das musst du dir anschauen. Auf alle Fälle. Aber nein, ist klar. Einfach in die Kirche zu gehen, macht einen nicht zum Christ, nicht mehr als das, wenn man ständig zu McDonald's geht, dass man dann ein Hamburger wird daraus. Ne? Also nur dahin zu gehen, das macht einen nicht zum Christen. Nun, es wäre natürlich verkehrt, die entgegengesetzte Behauptung aufzustellen, dass in eine Gemeinde zu gehen, an einem Gottesdienst beteiligt zu sein, gar nichts mit dem Christentum zu tun hätte, weil die Bibel macht es auch klar, dass diese Gemeinschaft der Gläubigen ganz wichtig ist für Christen, dass wir diese Gemeinschaft brauchen. Ich meine, wir finden in der Bibel nichts über ein freischaffendes Christentum. Wir sind dafür gemacht, in Gemeinschaft miteinander zu leben, in Gemeinschaft miteinander zu sein. Wir finden auch im Hebräerbrief, Kapitel 10, in dem Vers 25 steht, lasst uns nicht unseren Zusammenkünften fernbleiben, wie es einigen zur Gewohnheit geworden ist, sondern ermuntert einander und das umso mehr, als ihr seht, dass der Tag naht. Also die Gemeinde ist etwas ganz Wichtiges für einen Christen. Diese Gemeinschaft ist, ja, ich würde sagen, etwas Unerlässliches. Aber man wird nicht Christ, indem man eine Strichliste führen kann, ich bin so und so oft in der Gemeinde gewesen, ich bin in so und so vielen Gottesdiensten und Bibelstunden gewesen. Das macht einen nicht zum Christen. Manche Leute sagen, Christen sind Leute, die Gutes tun. Das ist natürlich wünschenswert, dass Christen Gutes tun würden. Allerdings, seien wir ehrlich, ich schätze, wir kennen alle Leute, vielleicht viele Leute sogar, die nicht Christen sind, die aber auch Gutes tun. Darf man überhaupt nicht in Abrede stellen. Ich befürchte, wir kennen auch so manche Christen, wo wir sagen, so viel Gutes kommt dabei nicht raus. Und wo wir dann denken, naja, das könnte schon ein bisschen besser sein. Ne? Also es ist eigentlich interessant, weil im Christentum, im Gegensatz zu jeder anderen Religion, die mir bekannt ist, Christen, werden nicht gerettet durch unser Tun. Wir werden nicht gerettet, weil wir gute Menschen sind. Jesus bietet uns Errettung, Jesus bietet uns Leben an, obwohl wir nicht so gute Menschen sind. Beziehungsweise müsste jemand mir mal erklären, wie gut muss man sein, wie wird das überhaupt gemessen, wie gut muss man sein, um gut genug zu sein. Im christlichen Glauben sagen wir, du kannst nicht gut genug sein. Jesus ist der Einzige, der gut genug war. Und er bietet dir das als Geschenk an, dass du befreit werden kannst von deinen Sünden. Also Christen, ja, sollten wirklich Gutes tun. Das hat einen sehr, sehr großen Wert. Aber das ist nicht das, was einen Menschen zu einem Christen machen würde. Dann gibt es natürlich die Behauptung, Leute, die an Gott glauben, sind Christen. Wieder, ja, Christen sollten an Gott glauben. Also wenn jemand sagt, ich bin Christ, aber ich glaube nicht an Gott, weiß ich nicht so wirklich etwas damit anzufangen. Ich weiß nicht, wie die zwei überhaupt zusammenpassen sollten. Aber es gibt sehr viele Menschen, die an Gott glauben. Es gibt sehr viele Menschen in unserer Welt, die an verschiedensten Götter glauben. Und das macht sie nicht zum Christen. Die haben vielleicht überhaupt nichts mit dem christlichen Glauben zu tun. Beziehungsweise kann man an Gott glauben, kann man sozusagen alles von Jesus wissen und trotzdem sagen, nicht mein Ding. Wir lesen zum Beispiel in Jakobus, also im Neuen Testament, Jakobus Kapitel 2, Vers 19. Dort steht, du glaubst, es gibt nur den einen Gott. Damit hast du recht. Das glauben auch die Dämonen. Und sie zittern. Oh, okay. Nur ein Kopfdenken, ja, es gibt einen Gott. Laut diesem Vers glaube ich, dass das nicht ganz ausreicht, um einen zum Christen zu machen. Weil das würden die Dämonen wohl kaum von sich behaupten, dass sie Christen wären. Dann gibt es auch, man wird reingeboren. Also manche Leute sagen, ja, ich bin nicht damit aufgewachsen. Ihr Leute, die ihr damit aufgewachsen seid, das ist so euer Ding, das ist okay, aber ich bin nicht damit aufgewachsen. Jemand wird da reingeboren. Nun, ich würde schon behaupten, dass Leute, die in eine christliche Familie aufwachsen, einen gewissen Vorteil genießen, einfach weil sie von Kind auf über Gott, über Jesus gehört haben. Sie haben gehört von der Liebe, die Gott für einen hat. Und das ist ein gewisser Vorteil, aber das macht sie noch lange nicht zu Christen. Ich denke, der Spruch ist relativ bekannt. Gott hat keine Enkelkinder, nur Kinder. Also nur weil du sagen kannst, ja, meine Familie sind seit Generationen Christen, wir haben sogar so und so viele Pastoren in meiner Familie. Na und? Das macht einen nicht zum Christen. Man wird nicht da rein geboren, sondern ja, man muss sich selber dafür entscheiden. Also, das sind nur vier Möglichkeiten, also von den verschiedensten Sachen, die man hört zu der Frage, was ist ein Christ? Ihr könntet sicherlich noch etliche mehr aufzählen an der Stelle. Aber vielleicht ist es an dieser Stelle gebührend, dass wir schauen, was die Bibel dazu sagt. Interessanterweise, wir finden nur drei Stellen in der gesamten Bibel, wo die Christen als Christen bezeichnet werden. Aber eins davon ist in Apostelgeschichte, Vers 26. Ganz am Ende von dem Vers steht, in Antiochia nannte man die Jünger zum ersten Mal Christen. Also in Antiochia, was in heutigen Syrien ist, nannte man die Jünger zum ersten Mal Christen. Also es, die Leute, die als Christen bezeichnet waren, wurden, die waren Jünger. Was ist ein Jünger eigentlich? Ich meine, wir haben wahrscheinlich alle gehört, dass Jesus seine 12 Jünger hatte, die ihm gefolgt sind. Und diese Leute sind Jesus gefolgt und sie haben von ihm gelernt. Und ich denke, das ist auch eine gute Definition für einen Jünger. Jemand, der Jesus nachfolgt. Jemand, der von Jesus lernt, wie man lebt. Also, dann, was hat Jesus uns vorgelebt? Also, Jesus hat sich taufen lassen. Jesus ist zu Johannes, dem Täufer, hingegangen, um sich taufen zu lassen. Johannes hat zu ihm gesagt, nein, ich darf dich nicht taufen, du müsstest mich eigentlich taufen. Aber Jesus hat gesagt, lass es nur zu, auf dass alle Gerechtigkeit erfüllt wird. Jesus hat sich so sehr mit uns fehlerhaften Menschen identifiziert, dass er sich auch hat taufen lassen. Jesus stand für die Armen, Schwachen und Ausgegrenzten ein. Die ganzen Menschen, die am Rand der Gesellschaft waren, die von den Frommen verpönt wurden, die abgelehnt wurden, gerade zu diesen Menschen ist Jesus hingegangen. Es ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, den wir in unsere Geschäftigkeit zu schnell übersehen können, wie wichtig das ist. Mir ist keine Stelle bekannt, wo es heißt, Jesus hat diese Predigt oder diese Predigten für diese Gruppe, also für die Ausgegrenzten, hat er diese Predigten gehalten. Und für die, die meinten, fromm zu sein, für die hat er diese Predigten gehalten. Ich weiß nicht mal eine Stelle, wo es heißt, dass Jesus zu den Armen, zu den Kranken, zu den Ausgegrenzten hingegangen ist und dass er speziell gepredigt hätte. Jesus hat aber mit ihnen gegessen. Er hat mit ihnen geredet. Er hat sie berührt. Er hat Zeit mit ihnen verbracht. Und das hat ihr Leben von Grund auf verändert. Er hat eine Menge Feuer von den Frommen dafür bekommen. Aber hat dann gesagt, sind nicht die Gesunden, die einen Arzt brauchen, sondern die Kranken. Und er hat es deutlich gemacht, die Menschen, die am Rand der Gesellschaft sind, die von allen anderen abgelehnt, abgeschrieben, abgestoßen werden, die waren für ihn ganz besonders wichtig. Gestern bin ich durch die Stadt gegangen und habe gesehen, dass die Zeugen Jehovas einen Stand hatten. Und es war kurz die Überlegung, ob wir da hingehen und Trinitätslehre oder sowas mit denen diskutieren. Haben wir in dem Fall nicht gemacht, aber ich habe zu ein paar Leuten gesagt, weißt du, es ist wirklich interessant zu beobachten. Wenn du dich zum Beispiel mit Zeugen Jehovas Lehre oder mit der Lehre der Mormonen auseinandersetzt, also ich kann mich nur am Kopf fassen und fragen, wie könnte jemand das je glauben? Ich meine, es ist an so vielen Stellen so, dass man sagt, das kann doch nicht wahr sein, dass jemand darauf einfällt sozusagen. Aber ich sag's dir, warum Leute diesen Gruppen angehören. Diese Gruppen sind historisch sehr gut darin gewesen, Menschen aufzunehmen, Menschen Liebe zu zeigen, Menschen Hilfe zu leisten, wenn sie in Not waren. Und ehrlich gesagt, du kannst den Menschen noch was erzählen, wenn du sie liebst, wenn du sie aufnimmst, wenn du sie versorgst. Wenn du ihnen zeigst, dass sie geliebt sind, die werden dir alles glauben. Es ist wirklich wahr. Theologie ist meist nicht das, was Menschen überzeugt, sondern Liebe, Zuneigung, Entgegengehen. Das ist das, was Menschen überzeugt. Das ist das, was Menschen in erster Linie verändert. Das hat Jesus uns vorgelebt, indem wie er gelebt hat. Er hat den Menschen nicht erstmal Predigten gehalten, sondern er hat Zeit mit ihnen verbracht. Er hat ihnen Liebe gezeigt. Natürlich halte ich es für überaus wichtig, dass wir eine gute Theologie haben und dass wir eine gute Theologie vertreten. Aber wir dürfen niemals denken, dass eine gute Theologie irgendwie ausreichen würde. Ganz und gar nicht. Unsere Herzen müssen für die Menschen schlagen. Wir müssen ihnen die Liebe zeigen, die wir empfangen haben. Wenn uns alles vergeben wurde, wenn wir völlig erneuert wurden, was sollte an uns mangeln, um das weitergeben zu können? Das ist das, was Menschenherzen berührt und was Menschenleben verändert. Das ist das, was eine leidende und sterbende Welt braucht von uns. Ja, es wird irgendwann wichtig sein, dass wir ihnen das Evangelium erzählen und erklären. Aber zuerst ist es wichtig, dass sie unsere Liebe erleben, die Liebe, die wir von Gott selber empfangen haben. Jesus hat auch das gelehrt, was der Vater ihm gesagt hat. Ich halte diesen Punkt für besonders wichtig, weil so häufig sind wir, so häufig bin ich in der Versuchung, oder ja, ich, nicht nur in der Versuchung, sondern ich fühle mich zu schwach, ich fühle mich unfähig, ja, selbst als Theologe. Jesus selber hat gesagt, dass er das, was er weitergegeben hat, ist nicht von ihm gekommen, sondern dass er das weitergegeben hat, was sein Vater ihm gegeben hat. Wir dürfen auch die Entlastung auf uns nehmen. Es kommt nicht darauf an, dass wir immer in jeder Situation genau die richtigen Worte finden. Das dürfen wir ruhig Gott überlassen, dass er uns im richtigen Moment die richtigen Worte geben wird. Aber wenn wir bei den Menschen sind und ihnen die Liebe Gottes zeigen, mit dem, wie wir leben, dann werden wir vielleicht auch Gelegenheit finden und
vielleicht, wenn es nötig ist, sogar Worte finden, um das auch noch konkreter weitergeben zu können. Jesus hat gesagt, das, was ich euch sage und erzähle, das kommt nicht von mir. Da gebe ich das weiter, was mein Vater mir gibt. Er tat auch, was der Vater von ihm verlangte, auch wenn es für ihn überhaupt nicht angenehm war. Das ist ein Punkt, wo sicherlich auch viele von uns ziemlich zu knabbern haben. Es gibt die Punkte im Leben, es gibt gerade die Punkte in unserem Glaubensleben, wo wir immer wieder denken, muss das denn sein? Warum macht Gott das nicht anders? Warum bringt er das nicht in Ordnung? Dass es mir, ich meine, es muss nicht Höhenflüge sein, aber dass es zumindest geht. Dass wir das Gefühl haben, dass es zumindest geht. Aber auch an dieser Stelle ist Jesus unser großes Beispiel. Gerade am Kreuz. Nicht erst dann, aber gerade am Kreuz. Als er da hängt, verflucht wird von den Menschen um ihn herum, verlassen wird von seinen Freunden, verhöhnt und verspottet wird von Soldaten und hochgestellten Menschen. Er kann seine Hände und Beine überhaupt nicht mehr bewegen. Aber er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja, Jesus hat uns sehr viel über Vergebung gesagt, aber hat das, was er uns gesagt hat, uns auch vorgelebt. Er lebte Liebe und Vergebung bis zuletzt. Und der hat nie damit aufgehört. Nun, man könnte sich an dieser Stelle fragen, warum sollte ich ihm eigentlich nachfolgen? Was bringt mir das? Das ist eine ganz besondere Frage, besonders wichtige Frage. Was es mir bringt? Zu häufig, ich denke gerade in der westlichen Welt, wo wir es gewohnt sind, unsere Probleme zu lösen, wo wir es gewohnt sind, irgendeine Lösung zu haben, dass wenn es eine Krankheit gibt, muss der Arzt in der Lage sein, diese zu heilen. Wenn es finanzielle Schwierigkeiten gibt, dann müssen die Ämter einspringen und uns auf die Sprünge helfen. Wir denken immer wieder, dass es alles so weitergehen müsste, wie wir uns das vorstellen. Aber das ist nicht das, was wir in der Bibel finden. Das besonders Schwere an dem christlichen Glauben ist, dass wir unseren ganzen Stolz abgeben müssen. Das früheste Bekenntnis von den Christen war, Jesus ist Herr. Jesus hat uns im Vaterunser gelehrt, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Jesus hat selber im Garten von Gethsemane, wenige Minuten bevor er verhaftet wurde, wenige Stunden bevor er gekreuzigt wurde, hat er zu Gott gebetet, zu dem Vater gebetet, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mich vorübergehen. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille soll geschehen. Lohnt es sich, dem Schöpfer des Universums zu folgen? Lohnt es sich, mit ihm in Beziehung zu leben? Wie viele Leute hier stehen gern jeden Tag auf und sagen, ich habe nichts zu tun, ich bin nichts wert. Nein, das hat kein Mensch gern. Vielmehr, ihr Schüler, wenn ihr in die Schule geht, schreit ihr Hurra, höre ich jeden Tag. Ne? Naja, nicht unbedingt Hurra schreien, aber habt ihr es je erlebt, dass ein Lehrer eure Interesse für ein Fach wecken konnte, dass du dann plötzlich gesagt hast, ich gehe gern in diesen Unterricht. Dass du gesagt hast, dieses Fach finde ich jetzt noch viel interessanter, als ich es je zuvor erlebt habe. Ich hoffe, du hast es erlebt. Ich hoffe es wirklich, weil das ist etwas, was uns beflügelt und was uns ganz neue Kraft und Energie gibt. Für uns, die wir berufstätig sind, oder eigentlich für die meisten Menschen hier, vermute ich, dass wir irgendwann einen Job gehabt haben, wo wir gesagt haben, naja, zumindest verdiene ich ein paar Kröten. Aber viel mehr ist das nicht. Und sehnt man sich nicht nach einem anderen Job, wo man sagen kann, dafür Dafür lohnt es sich, aufzustehen. Dafür lohnt es sich, an die Arbeit zu gehen. Dafür lohnt es sich, meine Kräfte zu investieren. Das gibt mir Sinn, das gibt mir Erfüllung. Das ist etwas Fantastisches. Das mache ich gern. Viele Menschen sind bereit, einen weniger bezahlten Job anzunehmen, wo sie wissen, warum sie es machen, wo sie einen Sinn darin erkennen können, als einen höher bezahlten Job, wo sie sagen, das ödet mich an. Nun, nehmen wir das auf die Ebene unseres Lebens. Ja, wer will aufstehen und sagen, ich bin nichts wert? Kein Mensch will das fühlen. Kein Mensch will diese Gedanke haben. Gott möchte auch nicht, dass du diesen Gedanken hast. Er möchte, dass du erkennst, dass dein Leben Sinn macht. Er möchte, dass du erkennst, dass es Erfüllung gibt im Leben, was über unsere Arbeit, über unsere Familie, über allen Hobbys, über alle Freizeitbeschäftigung, über allen Urlaub hinausgeht. Wo wir merken, mein Sinn, mein Leben hat einen Sinn. Auch wenn mir im Moment gar nichts passt, ich weiß, dass ich einen Schöpfer habe, der mich liebt. Und ich weiß, dass mein Leben einen Sinn hat und dass dieser Sinn mir nicht genommen werden kann. Dass ich eine Orientierung habe im Leben. Jeder Mensch möchte erkennen, dass sein Leben Sinn macht. Jeder Mensch möchte Hoffnung haben. Das ist gerade der Grund, warum es so wichtig ist, dass wir in diese Beziehung zu unserem Schöpfer treten. Weil dafür sind wir da. Stell Sie vor, ich meine, heutzutage gibt es ja alles mögliche tolle Geräte, Handys, womit man alles Mögliche machen kann. Und stell Sie vor, du hast das Neueste, Tollste, das ist nicht mehr das Neueste. Ne? Also Vertrag läuft sogar bald ab. Aber du kannst ins Internet gehen und du kannst Wetter nachgucken und ganz viele tolle Dinge mit dem Teil machen. Stell dir vor aber, dass du ein Handy hast, womit du das alles machen kannst, aber du kannst nicht damit kommunizieren. Du kannst mit keinem Menschen damit telefonieren, du kannst keine Nachrichten schreiben. Welchen Sinn hätte dieser Handy? Das ist sinnlos, weil ein Handy dafür gemacht ist, auf das man kommunizieren kann. Darum geht es dabei. Wir sind dafür gemacht, in einer Beziehung mit unserem Schöpfer zu leben. Darum geht es in unserer Existenz. Das ist nicht nur eine fromme Sonntagsrede. Das gilt jeden Tag der Woche, jede Stunde an jedem Tag. Wir existieren, um Gemeinschaft zu haben mit unserem Schöpfer. Deswegen hat er uns gemacht. Und es ist schlicht und einfach so, dass wir nie die Erfüllung in unserem Leben finden werden. Wir werden nie einen Sinn für unser Leben finden, was größer ist als unser Leben selbst, wenn wir diese Verbindung mit dem Schöpfer nicht haben. Es ist oh so wichtig, dass wir diese Verbindung mit unserem Schöpfer haben. In Johannes, Evangelium Kapitel 14, Vers 23 lesen wir, Jesus antwortet ihm, wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. In Gottes Liebe geborgen zu sein, in Gottes Liebe Halt zu finden, eine Beziehung mit dem Schöpfer des Universums zu haben. Was könnte besser sein als das? Was ist ein Christ? Ein Christ ist jemand, der Gottes Liebesangebot in Jesus Christus annimmt. Er lässt sich befreien von allem Schuld und er wird ein Jünger Jesu. Er lernt von Jesu Beispiel und lebt in der Beziehung zu Gott. Er lädt Gott ein, in seinem Herzen zu wohnen und Herr über sein Leben zu sein. Es ist Gottes Angebot, ja, es ist Gottes Liebesangebot an jeden Einzelnen von uns. Wollen wir diese Liebe nicht annehmen? Amen.